Schönen guten Tag, Herr Krüger.
Ja, schönen guten Tag, Herr Schenk.
Nun ist es ja so, diese Treffen unter hohen Tieren sind ja meistens eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum jetzt die Aufregung bei der Bilderberg-Konferenz?
Ich glaube schon, dass es bisher nicht allzu vielen Leuten bekannt ist, dass Bilderberg existiert und dass auch viele andere vertrauliche Elitentreffen existieren. Also ich glaube, die meisten Leute haben ein gewisses Urvertrauen, dass in einer Demokratie sich Politik und Wirtschaft gegenseitig kontrollieren oder Checks and Balances existieren. Und wenn dann sich verbreitet, dass unsere Volksvertreter zusammen mit Wirtschaftsvertretern und Militärs und Geheimdienstlern sich hinter verschlossenen Türen treffen und man die Ergebnisse auch nicht gesagt bekommt, dass es dann Verdächtigungen gibt oder ein Misstrauen und dann eine Aufregung. Das, glaube ich, ist der Grund, dass es sich jetzt so aufschaukelt.
Die Angst vor der Geheimniskrämerei sozusagen.
Also klar, es ist eine gewisse Ohnmacht, ne? Man selber ist nicht eingeladen, kann nicht daran teilnehmen, kann nicht kontrollieren, was dort besprochen wird. Die Leute, die dorthin gehen, verpflichten sich in gewisser Weise zur Geheimhaltung, beziehungsweise dürfen nicht sagen, wer was gesagt hat. Und damit schießen natürlich dann die Spekulationen ins Kraut.
Genau, und es ranken sich ja diverse Verschwörungstheorien um diese Konferenz. Die einen sehen in den Bilderbergern die geheime Weltregierung, andere meinen, die Konferenz sei aber eigentlich nur eine Symbolveranstaltung, auf der nur Hände geschüttelt werden. Wo ordnen Sie das ein?
Eine Symbolveranstaltung, wo nur Hände geschüttelt werden, das sehe ich überhaupt nicht so. Es ist natürlich auch keine Weltregierung, also es werden dort keine Beschlüsse gefasst. Ich sehe das, wenn man das jetzt mal kontrastiert mit dem G7-Gipfel, der gerade gelaufen ist, würde ich sagen, also G7 ist dafür da, tatsächlich zu verbindlichen Beschlüssen zu kommen und Bilderberg ist zu was ganz anderem da, nämlich zur Meinungsbildung und zum Networking von transnationalen Eliten. Also dort soll in größtmöglicher Offenheit gesprochen werden. Dort will man erfahren, wie der andere wirklich denkt, ohne dass er sozusagen sich von der Öffentlichkeit rechtfertigen muss oder seine Sprache irgendwie verkleiden muss, um nicht angegriffen zu werden anschließend. Es geht einfach auch darum, sich kennenzulernen. Es geht teilweise auch darum, Leute heranzuziehen, die vielleicht dann auch mal was werden. Also es gab diverse deutsche Kanzler, die vor ihrer Kanzlerschaft bei Bilderberg aufgetaucht sind auf der Teilnehmerliste. Und mir hat in einem Interview mal Theo Sommer, ehemaliger Zeit-Chefredakteur, erzählt, der selber lange Jahre im Exekutivkomitee von Bilderberg da die Teilnehmer mit ausgesucht hat. Er hat immer versucht, die kommenden Leute mit heranzuziehen, damit sie sich unter ihresgleichen vernetzen können. Also hier ist sozusagen auch eine Elitenauswahl, die hier stattfindet, also eine ganz andere Funktion als so offizielle Treffen.
Kann man sagen, es gibt da schon irgendwie auch einen Einfluss auf Politik- und Wirtschaftsentscheidungen, die tatsächlich da bei der Konferenz passieren?
Ja, davon gehe ich aber aus, sonst würden die sich die Zeit nicht nehmen, sich da zu treffen. Also Einfluss findet ja immer statt, wo man miteinander kommuniziert. Ne? Politik ist vor allem Reden, ist vor allem Überzeugen. Und wenn auf einer Bilderberg-Konferenz sind bestimmte Themen gesetzt, da gibt es Impulsreferate oder auch Podien und dann wird im Plenum diskutiert. Natürlich beeinflussen Diskussionen, Argumente dann auch die eigene Ansicht bestimmter Themen. Ne? Und da wird dann vielleicht, kommt man dann zu bestimmten Konsensen auch in dieser Gruppe und dieser Konsens schlägt sich am Ende nieder in Politik oder in der anschließenden öffentlichen Debatte. Das ist dann natürlich, finde ich, problematisch für eine Demokratie, die davon ausgeht, dass in der Öffentlichkeit sozusagen alle öffentlich relevanten Themen verhandelt werden. Wenn da vorgeschaltet solche informellen Elitentreffen sind, wo sich schon praktisch alle relevanten Fraktionen miteinander verständigt haben und nur noch so ein paar kleine Oppositionsparteien übrig bleiben, um dann am Ende was dagegen zu haben, dann entgeht sozusagen der Öffentlichkeit ja auch viel an Argumenten, an Diskurs. Demokratie lebt ja davon, dass im offenen Diskurs alle relevanten Argumente ausgetauscht werden.
Es klingt ja schon auch ein bisschen so, als würde da eine gemeinsame Agenda entwickelt werden. Mal so mit Blick auf die Teilnehmer, wie kritisch finden Sie denn zum Beispiel die Nähe zwischen Wirtschaftsvertretern, Politikern und Journalisten, die ja dort alle dann sind in Bilderberg?
Ja, das empfinde ich als sehr kritisch, wenn sozusagen Verteidigungsminister dort auf Rüstungsindustrielle treffen und wenn öffentliche Banker auf Investmenthaie von privaten Banken treffen, da ist so vieles möglich. Aber wie gesagt, also da kann ich ja auch nicht viel mehr als spekulieren. Ja. Also wir haben eine Themenagenda, ein paar Überschriften kriegen wir mitgeteilt vom Bilderberg-Organisationskomitee und dann können wir uns da unsere Reime drauf machen. Viel mehr ist da nicht. Wobei ich mich frage, warum kann nicht ein anonymisiertes Protokoll des Gesprochenen veröffentlicht werden? Es werden diese Protokolle ja erstellt für die Teilnehmer und es gibt bei Bilderberg ja die sogenannte Chatham House Rule. Das heißt, alle Teilnehmer dürfen das Gesagte anschließend auch zitieren, dürfen nur nicht sagen, wer es gesagt hat. warum sollte man das nicht auch in Pressekonferenzen oder auch in einem veröffentlichten, anonymisierten Protokoll dann eben auch der Öffentlichkeit zur Kenntnis geben?
Viele Jahre wurde die Bilderberg-Konferenz ja extrem geheim gehalten. Jetzt gibt es eine offizielle Webseite, eine Presseabteilung gibt es. Woher kommt dieser Sinneswandel, dass man zumindest jetzt die Öffentlichkeit so ein bisschen anfüttert?
Also ich glaube, es gab in den Nullerjahren so ein paar Aktivisten und Journalisten, die das Thema entdeckt haben. Und das war dann noch sehr klein. Das fand statt in alternativen Randmedien. Und immer mehr gab es dann Berichte in überregionalen Zeitungen. Und also ich sehe so eine Entwicklung und auch begleitet vor allem durchs Internet, wo sich sehr viel Gegenöffentlichkeit konstituiert hat und wo sehr viel Kritik sich aufgebaut hat, dass auch die Bilderberg-Gruppe dann sich auch genötigt sah, letztlich auch sich zu stellen sozusagen der Öffentlichkeit und da ein wenig Transparenz dann herzustellen. Also ich glaube, das ist eine Folge des Medienwandels und der Digitalisierung der digitalen Netzwerkmedien. Und es gab in den letzten Jahren ganz viele kritische Anfragen eben von Aktivisten, von besorgten Bürgern, von Journalisten an Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz auf abgeordnetenwatch.de und auf YouTube etliche Videos. Der ehemalige Vizechefredakteur der Zeit hat Stellung genommen mal in einem Brief eines besorgten Bürgers, der sich da bedroht fühlt durch Bilderberg. Das sind ja alles unangenehme Geschichten für die Teilnehmer und ich glaube, jetzt reagiert man einfach und sich auch der Kritik stellt.
Die Bilderberg-Konferenz findet momentan in Österreich statt. Oftmals gibt es da zahlreiche Spekulationen, was dort wirklich vor sich geht. Darüber habe ich mit Uwe Krüger gesprochen. Er ist Journalist und Medienforscher und hat sich mit der Konferenz befasst. Ich sage vielen Dank, Herr Krüger.
Ja, gerne.